Hallo Franziska Buri, es ist schön, dass wir zusammensitzen können für ein kleines Interview für Evangelisch in Hürth. Vielleicht erzählen Sie uns als erstes etwas über Ihren Lebensweg. Was hat Sie hierher geführt?
Ich bin in meinem Leben viel umgezogen. Das heißt, ich habe schon viele Stationen in meinem Leben hinter mich gebracht. Ich bin in Trier an der Mosel geboren worden, in Düsseldorf eingeschult worden. Ich habe 6 Jahre lang in Quito, Ecuador leben dürfen. Und habe im Ruhrgebiet in Essen mein Abitur gemacht. Und dann übers Studium Wuppertal, Tübingen, Bonn bin ich nach Erftstadt-Lechenich gekommen, um dort mein Vikariat zu machen. Und durch die Begegnung mit meinem Mann bin ich auch immer in diesem Kirchenkreis Köln-Süd wohnen geblieben. Ja, seit 1999 wohnen wir in Erftstadt. Dann habe ich auch noch eine Zeit lang am Pädagogisch-Theologischen Institut in Bonn gearbeitet, als Pastorin im Sonderdienst. Und durch die schwierige Personalsituation der Landeskirche gab es bei mir so verschiedene Hin und Hers. Und viele Menschen haben mir Mut gemacht und gesagt, dass mein eigentlicher Beruf der Pfarrerin ist, dass ich auch so empfinde. Und dadurch hat es sich ergeben, dass ich im Januar 2017 hier in Hürth die Vertretung für Pfarrer Tom Hennig machen durfte.
Dafür bedanken wir uns sehr, denn das hat uns in dieser Zeit in der Gemeinde sehr geholfen, dass da jemand war, die ganz unaufgeregt und sehr einfühlsam diese Stelle ausgefüllt hat. Sie haben da auch schon viele Erfahrungen gemacht, viele Leute kennengelernt in der Gemeinde und starten jetzt mit Ihrer eigenen Pfarrstelle hier in Hürth. Welche Erfahrungen nehmen Sie damit hinein?
Ich nehme die Erfahrung mit rein, dass ich schon viele Menschen kennengelernt habe, dass ich wahrgenommen habe, welche Gruppen laufen und auch wahrgenommen habe, welche Wünsche von früher auch noch da sind. Und wenn es zum Beispiel darum geht, nochmal ein Gemeindefest zu machen oder auch nochmal die Zeit am Sonntag zu nutzen, länger beisammen zu bleiben. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass wenn man nicht mehr so weit entfernt wohnt und so lange pendeln muss, diese Wünsche ja auch zu verwirklichen. Die Friedenskirche einen wunderschönen Garten hat, den man sehr schön nutzen kann.
Gerade hier in Efferen bekommen wir ja demnächst 300 neue Familien, die sich ansiedeln. Das heißt, da gibt es viele neue Menschen, die man eventuell für Gemeinde ansprechen kann. Was können Sie sich da vorstellen?
Ich glaube, das Wichtigste ist erst einmal, die Familien kennenzulernen. Und das würde für mich bedeuten, ob es eine Möglichkeit gibt, neu Zugezogene zu besuchen. Ob man da aus dem Besuchskreis vielleicht Menschen noch zusätzlich ansprechen kann oder aus den Menschen, die ich aus der Gemeinde durch die Konfirmandeneltern kennengelernt habe oder Taufeltern, die ich kennengelernt habe, dass man sich dort Unterstützung holt, weil man das alleine wahrscheinlich gar nicht schaffen wird. Und dann in Ruhe zu hören, ja, welche Zeitfenster auch da sind, weil ja auch heutzutage nicht nur der Beruf sehr wichtig ist, sondern auch zusätzlich die Freizeitgestaltung und dementsprechend man auch gucken muss, was würde den Menschen denn gut tun, dass sie sagen, ja, dafür kommen wir in die Kirche. Dafür muss man aber erstmal nachhören.
Kirche konkurriert ja so ein bisschen mit anderer Freizeitgestaltung. Was können wir da für eine Antwort geben?
Also wenn es darum geht, zum Beispiel sportlich aktiv zu sein, denke ich, dann wären wir der falsche Ansprechpartner. Aber wenn es darum geht, kulturelle Erlebnisse zu haben, Momente der Ruhe für sich zu finden, in sich hineinzuhören, dann haben wir ganz viele Möglichkeiten im spirituellen Bereich, durch Leseabende, durch musikalische Angebote Menschen anzusprechen und einzuladen.
Gerade für junge Menschen ist es oft schwierig, die überkommenen Texte sowie das Glaubensbekenntnis zu verstehen und für sich anzunehmen. Sie empfinden diese manchmal als veraltet oder als Texte, die sie nicht mehr in ihrem Dasein ansprechen. Wie gehen Sie damit um?
Mir ist wichtig, dass Sie Ihre Fragen stellen können. Oft ist aber so viel Ehrfurcht davor, so viel Nichtverstehen, dass es ganz schwierig ist, auf die eigentlichen Fragen zu kommen. Und das bedeutet für mich auch, Zeit zu geben und erstmal das Überkommen ruhig einzuüben, dass es eine Vertrautheit bekommt, um dann auch wieder an die Fragen heranzukommen, dass man dann durch das Vertraute, durch das Stoßen an dem Vertrauten, das leichter für sich formulieren kann.
Was ist für Sie das größte Unglück?
Das größte Unglück ist für mich, wenn man keine Lebensperspektive mehr hat. Wenn ich keine Hoffnung mehr hätte.
Was bedeutet das größte Glück?
Für mich ist das größte Glück, in einer guten Beziehung zu den Menschen zu stehen.
Menschen machen immer Fehler. Welche Fehler entschuldigen Sie am ehesten?
Die der anderen. Also ich kann leichter Fehler von anderen Menschen entschuldigen als meine eigenen.
Gibt es Lieblingsheldinnen oder Helden?
Also ich weiß immer nicht, ob man die Menschen dann als Helden bezeichnen sollte, aber mit Sicherheit so als Vorbilder. Das ist für mich Katharina von Bora immer noch unwahrscheinlich spannend. Ja, in der Findung ihrer eigenen Rolle als Pfarrfrau und ehemalige Nonne, die durchaus theologisch belesen war und ihre eigenen Gedanken hatte. Und aus dieser Perspektive finde ich es tatsächlich spannend, was überhaupt historische Persönlichkeiten in der Ambivalenz leisten mussten. Auch die englischen Königinnen in der Rolle, als dann erlaubt war, dass sie als Königin auftreten durften. Wie schwierig das immer ist, sozusagen, es diplomatisch den Menschen recht zu machen, was sie erwarten, und trotzdem den ganz eigenen Weg zu finden.
Als Pfarrerin mit Residenzpflicht wohnt man neben der Kirche. Sie haben Familie, Sie haben auch ein Kind. Wie wird das gehen mit Privat und Arbeit? Wie kann man das verbinden?
Ich finde, der Beruf an sich erwartet ja von einem prinzipiell präsent für die Gemeinde zu sein. Und aus dieser Perspektive gibt es Grenzen, sozusagen das Private von dem Beruflichen zu trennen. Umgekehrt gibt es ja auch die Freiheit, sich sozusagen in den Privatbereich des Pfarrhauses zurückzuziehen, für die Familie da zu sein. Und manche Dinge müssen ja auch schlicht und einfach gemacht werden, wie Wäsche waschen und zu putzen und andere Dinge zu tun. Da wir das in dieser Nähe als Familie noch nicht kennen und das für uns neu wird, also für uns drei, denke ich, werden wir das miteinander einüben müssen, wo es gut ein Miteinander gibt, wo es miteinander verschmelzen kann und wo wir auch gucken müssen, dass wir eine Distanz gestalten.
Was ist Ihre Lieblingsfarbe?
Lila.
Haben Sie ein Lieblingstier?
Ja, der Tiger. Ich finde die Tiger auf der einen Seite unwahrscheinlich elegant. Also ich finde, sie haben was sehr Elegantes, Geschmeidiges. Und ich finde es auch gut, dass sie nicht harmlos sind. Also diese Verbindung zwischen Schönheit und Ästhetik und Eleganz und Gefährlichkeit.
Mit dem neuen Pfarrhaus werden Sie auch einen Garten erben, den man gestalten kann. Gibt es da Lieblingsblumen, Lieblingspflanzen oder Tätigkeiten?
Also Gartenarbeit wird für mich was ganz Neues werden. Deswegen habe ich schon mein Patenkind für mich ins Boot geholt, der nämlich Landwirtschaftsgärtner ist. Dazu. Auf jeden Fall ist der da sowohl im Freizeitbereich als auch im beruflichen Bereich Profi. Und er hat mir schon versprochen, mir zu helfen, ein bisschen einen Überblick zu gewinnen und dann auch eine Jahresplanung zu machen, damit die Pflanzen auch länger halten als nur die Zeit, wo sie gepflanzt worden sind. Aber momentan sind da ja noch so ein paar Pfingstrosen von meinem Vorgänger, die gerade von alleine auch blühen. Und ich merke sowohl die Klematis, die da noch rangelt, als auch die Pfingstrosen, genieße ich einfach sehr.
Haben Sie eine Lieblingssportart?
Ich bin einfach unsportlich. Das ist so. Nein.
Was machen Sie gerne in der Freizeit?
Ich lese sehr, sehr gerne. Sehr gerne historische Romane oder Krimis. Und ich, wenn ich die Ruhe dafür habe, dann mache ich gerne Handarbeiten, Stricken, Sticken und Häkeln. Was für mich ganz, ganz wichtig ist, die Musik. Also ich singe sehr gerne, ja, übe auch ganz gerne das eine oder andere Instrument zwischendrin. Blockflöte oder ein bisschen Klavier.
Das heißt, die Musik spielt für Sie auch in der Gemeinde eine große Rolle?
Ja, also für mich ist die Musik mit meinem spirituellen Leben ganz eng verbunden. Also wenn ich ein Gottesdienst ohne Lieder ist für mich, da fehlt einfach unbedingt etwas. Und ich genieße es, wenn ich die Eingangsmusik höre oder die Ausgangsmusik oder auch die Zwischenmusik, weil ich finde, das trägt und begleitet den Gottesdienst. Die Musik ist eine ganz wichtige Kraftquelle und das Lesen der Bibel.
Für viele ist eine Quelle neuer Lieder und schöner Musik für den Gottesdienst der Kirchentag. Sind Sie kirchentags begeistert?
Also seitdem das bei mir beruflich so hin und her gegangen ist, war ich schon ganz lange nicht mehr beim Kirchentag. Und das ist schon sehr lange her. Wenn ich auf dem Kirchentag war, war ich immer gerne dort. Ansonsten sind sonst für mich die Quellen tatsächlich die Fortbildungen oder die Gespräche dann mit Jugendmitarbeiterinnen, Jugendmitarbeitern und den Kirchenmusikern, was sie auch sozusagen mitbringen. Ich bin dankbar, dass ich mit sehr offenen Armen von vielen aufgenommen worden bin in den vergangenen 2,5 Jahren, dass ich viele gute Begegnungen mit Taufeltern hatte, mit Konfirmandeneltern und dass ich mich freue, jetzt ganz konkret mit diesen Menschen, die Lust haben, etwas in der Gemeinde zu machen, zu planen und zu überlegen, was man auf die Beine stellen kann.
Was ist Ihr größter Fehler? Was ist Ihre größte Schwäche?
Ich denke, dass ich daran arbeiten muss, was ich liebe die Menschen und ich gebe ihnen sehr viel Freiraum. Und ich brauche lange, bis ich eine Bremse ziehe. Das hat manchmal schwierige Konsequenzen, beziehungsweise es braucht einfach einen größeren Kraftaufwand, an die Bremse zu ziehen, wenn schon etwas ins Laufen gekommen ist.
Was ist Ihre größte Stärke?
Genau wie das sozusagen, die Liebe zu den Menschen, die größte, ja auch sozusagen die Schwierigkeit in sich hat, glaube ich, dass das gleichzeitig auch meine größte Stärke ist. Weil sie mir die Offenheit schenkt, die Menschen wahrzunehmen und weil es mir die Ruhe und auch Gelassenheit schenkt, mich erstmal auf jemanden einzulassen.
Haben Sie ein Motto?
Also es gibt zwei biblische Verse, die für mich unwahrscheinlich wichtig sind. Das eine ist, lobe den Herrn, meine Seele. Ich kann das besser singen. Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat. Seele, vergiss es nicht, Amen. Das ist der eine. Und das andere ist aus dem Galaterbrief. In Christus ist weder Mann noch Frau, weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, sondern wir sind alle Abrahams Kinder.
Sie haben im Ausland gelebt und auch später noch mit internationalen Organisationen Zusammenarbeit gehabt. Was nehmen Sie davon in die Gemeindearbeit mit?
Für mich ist es der Blick sozusagen der Neuzugezogenen, die ja auch nicht alle Kölner sind, sicherlich eine Affinität zum Kölner Raum haben, aber die gerade die Evangelischen kommen ja oft auch aus anderen Bundesländern und aus anderen Bereichen. Dafür sensibel zu werden, dass es auch innerhalb von Deutschland verschiedene Kulturen, nein, dafür sensibel zu sein, dass es auch innerhalb von Deutschland verschiedene Kulturen und ja, Wünsche und Eigenheiten gibt von den Menschen. Und das andere ist, dass ich gerne die Kontakte, die internationalen Kontakte, die ich habe, gerne der Gemeinde auch vorstellen möchte, dass die Menschen ja sozusagen das Kosmopolitische oder das Weltbürgerliche für sich auch entdecken, immer auch mal einen Blick über die Landesgrenzen hinauszubringen. Und also wenn es zum Beispiel möglich werden sollte, dass ich einen pakistanischen Pfarrer auch mal in die Gemeinde für einen Vortrag einladen kann oder einen palästinensischen Pfarrer, fände ich das ganz gut, einfach Stimmen aus den Regionen zu hören.
Vielen Dank für das Interview und alles Gute für die weitere Arbeit in der Gemeinde und das Einleben im Pfarrhaus.